Deutschlandfunk. Der Tag.
Ja, da waren alle einfach froh, erleichtert, haben sich an den Händen gefasst. Das war keine Romantik, sondern reine Euphorie.
Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Das hat vor 5 Jahren Laurent Fabius gesagt, damals noch der Außenminister von Frankreich, als eben klar gewesen ist, fast alle Staaten konnten sich einigen auf das Pariser Klimaabkommen. Ja, das ist wirklich schon 5 Jahre her. Nur dem Ziel, die Erderwärmung zu begrenzen, bis das Jahrhundert rum ist, auf deutlich unter 2 Grad, diesem Ziel sind wir alle noch nicht wirklich näher gekommen. Wo wir aktuell stehen und warum es nach wie vor schwierig ist, das wollen wir uns angucken in der Tag vom 11. Dezember. Außerdem kümmern wir uns um das, was gerade das Erzbistum Köln umtreibt. Es geht mal wieder um Missbrauch. Es gibt schwere Vorwürfe gegen den Kardinal Wölki. Er soll einen Fall von sexuellem Missbrauch vertuscht haben. Wenn der moralische Anspruch der Institution Kirche und die individuelle Moral auseinanderklaffen, auch darum wird es gehen. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Auch wenn man mit großen Worten immer vorsichtig sein soll, manchmal geht's nicht anders.
Ich glaube, man muss mit großen Worten vorsichtig sein und ich neige auch nicht dazu, zu übertreiben. Aber ich glaube, heute können wir sagen, wir haben zusammen Geschichte geschrieben.
Das ist eine ergriffene Barbara Hendricks, die als Bundesumweltministerin mitverhandelt hat, und zwar beim Pariser Klimaabkommen. Morgen am Samstag ist es 5 Jahre her, dass das verabschiedet worden ist von fast allen Staaten. Das Ziel, die Erderwärmung begrenzen bis Ende des Jahrhunderts auf 2 Grad, am besten noch weniger, nämlich 1,5 Grad. So, jetzt gucken wir mal. 5 Jahre später, wir wissen, im Moment sieht es sogar eher danach aus, als würde sich die Erde um 3 Grad erwärmen. Das wäre überhaupt nicht gut. Die USA, auch das wissen wir, sind schnell ausgetreten aus diesem Klimaabkommen. Und auch sonst kann man das jetzt noch nicht als fortschrittlich bezeichnen. Also die Menge an Treibhausgasen zum Beispiel ist weiter gestiegen und viele Staaten setzen weiter auf Kohle. Auch das nicht gut fürs Klima. Was sonst noch passiert ist in den vergangenen 5 Jahren seit dem Pariser Klimaabkommen, beziehungsweise was nicht passiert ist, das gucken wir uns an mit Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Der hat den Überblick. Georg, also damals die Stimmung in Paris, das war ja schon euphorisch. Die haben sich wirklich alle gefreut. Ich habe auch noch mal ein Bild gesehen, wo die sich so alle an den Händen gefasst haben. Und das hatte fast so was Jubelartiges wirklich. Was ist denn jetzt davon noch übrig nach 5 Jahren? Was sagst du?
Ja, das hatte in der Tat was Jubelartiges. Das stimmt schon. Es war, fiel da eine Spannung ab nach 4 Jahren Verhandlungen über dieses Abkommen. Aber die Ernüchterung, die kam dann 1 Jahr später. Da wurde ja Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt. Das Pariser Abkommen ist Ergebnis einer Zusammenarbeit von der Europäischen Union, den USA, China, einer Gruppe Inselstaaten und besonders wenig entwickelten Entwicklungsländern, die alle ein großes Interesse am Klimaschutz entwickelt hatten. Und die haben diesen Vertrag zusammen durchgebracht, in Verhandlungen eben mit stärker zögernden Staaten. Und diese Allianz ist zerbrochen. Nun gab es dann die Hoffnung, dass die anderen Staaten weitermachen. Und das hat sich nur zum Teil erfüllt. Die chinesische Delegation hat 1 Jahr später beim nächsten Klimagipfel in Marrakesch eine Pressekonferenz gegeben, die nur aus einem einzigen Satz bestand, nämlich wir fühlen uns weiter verpflichtet und wollen uns jetzt noch stärker um das Klima kümmern. Dem sind aber keine Taten gefolgt. Und deswegen war der Schwung einfach weg und das Pariser Abkommen zielt auf freiwilliges Mitmachen. Mhm. Und das ist stark unterblieben.
Wenn du das jetzt schon ansprichst, dieses freiwillige Mitmachen, also das ist ja so dieser Punkt nationale Selbstverpflichtung, ne? Das heißt, diese Vertragsstaaten, die sind nicht dazu verpflichtet, völkerrechtlich diese Ziele auch zu erreichen. Sie sollen aber eben entsprechende Gesetze erlassen in den Ländern, dass man dem Ziel wenigstens näher kommt. Sind diese Selbstverpflichtungen oder Absichtserklärungen dann auch ein Teil des Problems?
Ja, das ist zu unverbindlich, um wirklich die Staaten dazu zu zwingen. Aber stärker ist die internationale Gemeinschaft nicht. Es ist ein rechtsverbindliches Abkommen ohne Sanktionen. Und jeder Staat ist rechtlich eigentlich dazu verpflichtet, seinen Teil zur Lösung des Problems beizutragen und in regelmäßigen Abständen die Ambitionen zu steigern. Und das funktioniert nur, wenn auch der politische Wille dahinter steht und auch die Fähigkeit, diese ganzen Sachen umzusetzen. Und in den Jahren nach Paris haben dann Interessen zum Beispiel der Lobby der fossilen Energien auf Weiterbetrieb bei uns von Braunkohletagebauen und Kraftwerken zum Beispiel oder auf Weiterproduktion von Autos mit Verbrennungsmotoren die Oberhand gewonnen. Dass zwar der Anstieg der Emissionen etwas gebremst worden ist, aber ein Durchbruch zu weniger Emissionen bisher ausgeblieben ist.
Geht es denn dann insgesamt zu langsam voran? Ist es das oder sind die Fortschritte an sich einfach zu wenig?
Es geht einfach viel zu langsam voran. Das UN-Umweltprogramm hat in dieser Woche seinen Emissions Gap Report veröffentlicht und da ist dann davon die Rede, dass man, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, sämtliche Maßnahmen ungefähr 5-mal so schnell machen müsste, wie man das im Moment passiert. Das heißt, man müsste 5-mal so schnell Windräder aufstellen, Solaranlagen installieren, Häuser dämmen, Elektroautos einführen, fossile Autos stilllegen, Kohlekraftwerke stilllegen und so weiter. Und das ist ein Temposprung, zu dem kein Staat bisher bereit ist. Mhm. Es gibt aber schon Hinweise darauf, dass sich das Tempo deutlich erhöht, denn die Technik, die hat sich ja weiterentwickelt.
Erklär mal genau, was meinst du damit?
Es ist inzwischen so in der Energieerzeugung, dass es Preisstürze gibt bei Windrädern und bei Solaranlagen. Es ist so, dass in einigen Jahren voraussichtlich es billiger ist, eine Solaranlage neu zu errichten, als ein bestehendes Kohlekraftwerk weiter zu betreiben. Im Neubau ist es heute schon so, dass Solarenergie und Windenergie die billigsten Energiequellen sind und die schwankende Einspeisung, das ist auch lösbar durch großflächige Verbünde und durch Speicherung von Energien. Zusammengenommen sind die Erneuerbaren auf dem Weg, die billigste Energiequelle zu werden. Elektroautos werden auch konkurrenzfähig gegenüber Autos mit Verbrennungsmotor. Die Reichweite und die Tankdauer ist noch ein Problem. Auch das Problem wird ständig kleiner, sodass schon zu erwarten ist, dass der Gipfel der CO2-Emissionen jetzt erreicht ist und es danach abwärts geht, aber wahrscheinlich viel zu langsam ohne drastische Programme.
Du hast ja gerade schon China angesprochen und auch die USA. Also USA wissen wir, sind ausgestiegen aus dem Pariser Klimaabkommen. Trotzdem würde ich gerne noch mal über diese beiden Staaten sprechen, weil das ja eben die beiden Staaten sind, die am meisten CO2 ausstoßen weltweit. Welche Rolle haben die jetzt, wenn wir uns nochmal auf diese Klimaziele von Paris beziehen?
China ist der größte CO2-Emittent. China ist auch das Land, was die meisten Windräder und Solaranlagen installiert, also führend ist weltweit bei der Installation erneuerbarer Energien. Aber in China ist der Energiehunger sehr groß. Man hat auch in den letzten Jahren noch Kohlekraftwerke gebaut. Die Chinesen haben jetzt in diesem September ein neues Klimaziel verkündet, das da lautet, bis 2060 wollen wir CO2-neutral werden, also nicht mehr CO2 ausstoßen, als zum Beispiel durch wachsende Wälder oder durch andere Methoden wieder gebunden wird. Das muss dazu führen, wenn das ernst gemeint ist, dass dort der Klimaschutz wesentlich ernster genommen wird und dass keine neuen Kohlekraftwerke zum Beispiel mehr gebaut werden. Und China hat auch immer auf Koalitionen gesetzt, hat jetzt mit der Europäischen Union zusammen das neue Klimaziel verkündet. In den USA ist jetzt eine komplette Wende zu erwarten. Donald Trump hat als Präsident ja das Klimaproblem ignoriert und das Pariser Abkommen verlassen und als schädlich für die USA bezeichnet. Biden hat angekündigt, an seinem ersten Amtstag wieder beizutreten und eine führende Rolle zu übernehmen und ganz massiv die erneuerbaren Energien auch als Arbeitsplatzquelle zu nehmen. Mhm. Und da kann sich eine Allianz neu bilden, die dann den Klimaschutz wirklich voranbringt und erneut für eine Wende sorgt.
Das klingt jetzt sehr positiv oder sehr optimistisch. Glaubst du denn auch, dass das so eintreffen wird? Oder sind das jetzt einfach so Prognosen, Annahmen, wo man halt sagt, so ja, könnte sein und vielleicht sprechen wir in 5 Jahren wieder und es hat sich dann doch nichts geändert?
Also ich glaube schon, dass sich jetzt viel ändert. Allerdings, um die 1,5 Grad einzuhalten, müsste sich so viel ändern, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das in den nächsten Jahren gelingt. Und danach ist es zu spät.
Jetzt müssen wir natürlich auch nochmal auf uns selbst gucken, auf Deutschland. Deutschland und Klimaziele, das ist Das ist ja auch nicht so einfach, um es halbwegs positiv zu formulieren. Also wir haben ja ein Klimaschutzgesetz, um diese Pariser Ziele eben zu erreichen. Aber wir wissen auch, dass das nicht ausreicht. Wo liegen die Probleme in Deutschland?
Die Probleme liegen in Deutschland darin, dass auch bei uns die Lobby und die Arbeitsplatzinteressen in den fossilen Branchen, vor allem im Braunkohlebereich, aber auch in der Autoindustrie sehr stark sind und dass die Autoindustrie es geschafft hat, mit Hilfe Deutschlands in der EU Normen zu verzögern und zu verhindern, die klimaverträgliche Autos vorschreiben würden, also weniger CO2-Ausstoß aus den Autos, dass die Kohle einen Kohleausstiegsplan durchgebracht hat, nachdem die letzten Braunkohlekraftwerke erst 2038 schließen. Und das passt auch zu dem heute beschlossenen neuen Klimaziel der Europäischen Union überhaupt nicht. Da wird man was beschleunigen müssen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat sich immer zu den erneuerbaren Energien bekannt, aber dann in der Praxis den Ausbau gebremst mit bürokratischen Hürden und mit einem Deckel zum Beispiel für die Förderung der Photovoltaik. Das ist halbherzig beseitigt worden und man hat Ausbaukorridore, die längst nicht reichen, um den wachsenden Stromverbrauch aus erneuerbaren Energien zu decken.
Was ist da so deine Prognose? Glaubst du, das können wir mittelfristig irgendwie nochmal angehen, besser lösen?
Mittelfristig können wir das, weil einfach die Macht des Marktes dahinter steht. Die Erneuerbaren werden mit einem derartigen Tempo billiger, dass es einfach wirtschaftlich vernünftig ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Kohlekraftwerke bis 2038 durchfüttert, Klimaverschmutzung mit Hilfe von Steuergeldern, um einmal gefasste Beschlüsse einzuhalten. Also das wird durch den Markt und durch die Preisentwicklung einfach überholt sein.
Du hast ja gerade schon angesprochen, also den EU-Gipfel, da hat man sich eben jetzt auch geeinigt nach vielen Stunden und ich habe die Augenringe nicht alle gezählt, aber es waren viele Stunden und harte Verhandlungen. Also Treibhausgase, der Ausstoß soll sinken um mindestens 55% unter den Wert von 1990. Klingt das erstmal gut?
Das ist gut, weil es eine ganz starke Steigerung ist gegenüber dem bisherigen Ziel, das 40% lautete. Und wenn man verteilt, was müssten die einzelnen Staaten leisten, damit die Welt insgesamt das 1,5-Grad-Ziel einhält, ist es immer noch zu wenig. Da ist dann die Rede von mindestens 60, wie es das Europaparlament fordert, oder 65% CO2-Einsparung. Und da sieht man die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Durch das lange Zögern und durch das lange Verschleppen des Klimaschutzes sind jetzt Maßnahmen erforderlich, die ganz schwer zu stemmen sind.
Das heißt aber auch, innerhalb dieser letzten 5 Jahre hätte man einfach gar nicht so viel erreichen können und so viel machen können, um ansatzweise in die Richtung zu gehen. Das mit den 1,5 Grad, das schaffen wir.
Man hätte schneller sein können und wenn man von der Preisentwicklung her das Ganze sich noch nicht leisten kann, dann kann man in die Forschung investieren. Man hätte auch die Forschung und die Entwicklung von Solaranlagen mit mehr Geld fördern können, dass die früher praxisreif und früher billig geworden wären.
Kommen wir nochmal zurück auf die Verhandlungen von der EU. Da gab es ja ein Land, nämlich Polen, das sich da ja eine Position erarbeitet hat innerhalb der Verhandlungen, die es eben den anderen Ländern sehr schwer gemacht hat, weil, das hat, glaube ich, was damit zu tun, für Polen spielt Kohle eine wichtige Rolle und es ging um einen finanziellen Ausgleich.
Ja, Polen hat bis vor kurzem sich den Klimazielen noch verschlossen, hat gesagt, das ist zu ehrgeizig, das schaffen wir nicht. Und die haben jetzt einen Fortschritt verzeichnet, in dem Sinne, dass sie mitmachen, aber sie lassen sich dafür bezahlen. Sie haben finanziellen Ausgleich rausgeholt, weil sie auch größere Sprünge machen müssen auf dem Weg zu erneuerbaren Energien. In Polen ist die Kohle noch eine sehr bedeutende Energiequelle, wobei auch die Steinkohle in Polen zu einem großen Teil aus Russland eingeführt wird. Das ist nicht mehr überwiegend die heimische Kohle aus Oberschlesien. Polen hat aber auch Braunkohle. Und weil man jetzt die Kohle auch sowieso stark mit Importen bezieht, kommt man vielleicht auch langsam davon ab und besinnt sich auf billigere Energiequellen, die man im eigenen Land hat.
Welchen Effekt, Georg, da müssen wir auch nochmal drauf gucken, kurz vor Ende, hat eigentlich die Pandemie jetzt aufs Klima bzw. auf den Klimaschutz?
Die Pandemie sorgt dafür, dass in diesem Jahr der weltweite Ausstoß von CO2 um ungefähr 7% zurückgeht. Das ist eigentlich eine ganze Menge, aber das UN-Umweltprogramm hat in dieser Woche ausgerechnet, das bedeutet mit Blick auf 2050 gerade mal 0,01 Grad. Und das ist wiederum fast nichts. Aber die Wirtschaft ist runtergefahren. Die Wirtschaft muss neu ausgerichtet und aufgebaut werden. Und wenn die Programme zur Wiederbelebung der Wirtschaft grün ausfallen, sich stark auf erneuerbare stützen, Renovierung von Wohnungen, klimafreundliche beinhalten, dann ist die Pandemie, der Ausweg aus der Pandemie die letzte Chance, die Klimaziele noch irgendwie zu erreichen.
Was ist denn deine Einschätzung? Ich weiß nicht, wie realistisch man das wirklich machen kann, weil eben so viele Faktoren da eine Rolle spielen. Aber wird es noch möglich sein, dass wir da wirklich was reißen, dass wir wirklich noch was ändern können? Oder schippern wir so langsam vor sich hin und es ändert sich gravierend gar nichts?
Also möglich ist das. Die Pandemie ist da auch ein guter Lehrmeister. Wenn man merkt, wie ernst es ist, dann kommt man auch zu ernsthaften Maßnahmen. Und genauso ernsthaft müsste man den Klimaschutz auch angehen. Dann könnte man die Ziele auch einhalten.
Georg, danke dir.
Bitte schön.
Das ist ein schwerer Vorwurf. Ein Vorwurf, der den Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki betrifft. Er soll einen Fall von sexualisierter Gewalt vertuscht haben. Der Kölner Stadtanzeiger hat dazu recherchiert. Ende der 70er Jahre soll ein mittlerweile verstorbener Pfarrer ein Kind missbraucht haben. 2010 hat der Betroffene den Fall beim Erzbistum Köln angezeigt. Und Kardinal Wölki wusste offenbar davon, hat das aber nicht nach Rom gemeldet, obwohl Papst Franziskus 2019 eine Meldepflicht angeordnet hatte, eben für diese Fälle. Und das Ganze nimmt größere Ausmaße an. Dazu kommt, dass das alles passiert in Zusammenhang mit der Kritik, die es ja ohnehin gibt an Wölki. Und zwar dazu, dass er die Aufklärung vom sexuellen Missbrauch teilweise ausbremst. Das sind die Vorwürfe. Das macht sich fest an einem Gutachten, das er zurückhält. Er hält es für methodisch falsch. Das Erzbistum Köln hält es für methodisch falsch. Und er hat eben ein neues in Auftrag gegeben. So, das nochmal zum Hintergrund. Wie jetzt genau die Zusammenhänge sind, Christiane Florin kann uns das erklären. Sie ist Redakteurin beim Deutschlandfunk, beschäftigt sich viel mit Kirche und auch mit Kirchenkritik. Christiane, ich glaube, es ist wichtig, nochmal den zeitlichen Ablauf zu verstehen, auch das Prozedere und eben die Zusammenhänge. Fangen wir vielleicht mal 2015 an. Da war Wölki noch nicht so lange im Amt. Er ist 2014 Kardinal geworden, aber er wusste 2015 eben schon von diesem Fall, hat ihn aber nicht gemeldet nach Rom.
Ja, ich glaube, man muss noch viel früher anfangen. Man muss ja eigentlich anfangen, in der Zeit, als er diesen Pfarrer, um den es hier geht, Pfarrer O, kennengelernt hat. Das war Mitte der 80er Jahre. Man kann daran erkennen, die beiden hatten eine persönliche Beziehung. Vielleicht war er sogar so eine Art Vorbild für den damals jungen Wölki. Dann meldete sich 2010 ein Mann beim Erzbistum Köln, der diesen Pfarrer beschuldigt hat, diesen Pharao beschuldigt hat. Und es geht um einen Missbrauch, der in den 70er Jahren stattgefunden hat. Das Erzbistum hat diesem Mann 15.000 Euro, so berichtet es der Stadtanzeiger, als Summe zur Anerkennung des Leids gezahlt. Das heißt damit, das Erzbistum signalisiert, wir glauben dir. Mhm. Und 2010 war Rainer Maria Wölki in Köln, im Erzbistum Köln, schon Weihbischof. Und als Weihbischof hat er an den sogenannten Personalkonferenzen teilgenommen. Es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass er von diesem Fall O schon um diese Zeit herum, 2010, 2011, gewusst hat.
Also noch früher, okay,
und
ja, verstehe.
Mhm. Noch früher, als wir jetzt hier mit dem ersten Jahr seines Amtes als Erzbischof das angesetzt haben. Und was ja auch im Artikel des Kölner Stadtanzeigers bemerkt wird, was jetzt kein kirchenrechtliches Vergehen ist, aber doch aufschlussreich, dass er diesen Pfarrer O mitgenommen hat zu seiner Kardinalserhebung, so heißt das ja, also zu der Feier, als er in Rom Kardinal geworden ist. Das war 2012. Damals war er Erzbischof von Berlin und ist Kardinal geworden. Und er hat diesen Pharao offenbar eben aufgrund dieser guten persönlichen Beziehung mitgenommen. Das ist, wie gesagt, kein kirchenrechtliches Vergehen, aber es zeigt diese enge Verbindung und es zeigt vielleicht auch eine Bereitschaft, die Sie bei ganz vielen Klerikern finden, nämlich über sowas wie Missbrauch hinwegzusehen, so nach dem Motto, ach, Einzelfall, lange her und ich kenne den doch, der Junge ist ansonsten ganz anständig.
Das heißt, diese persönliche Beziehung spielt möglicherweise dann eben doch auch eine wichtige Rolle. Was wir aktuell wissen, ist ja, dass Wölki sich an Rom gewendet hat. Also er hat Papst Franziskus gebeten, zu überprüfen, ob er, also Wölki, seine Pflichten verletzt hat. Was zeigt das? Also, dass der Druck jetzt im Moment auf ihn doch sehr groß ist, zeigt das was ganz anderes?
Naja, man muss zunächst mal dann doch noch über die kirchenrechtliche Seite sprechen. Das habe ich ja bisher noch gar nicht gemacht, sondern es ging mehr so um das Atmosphärische. Also, Wölki stammt ja aus dem, ich sag mal, aus dem System Meißner. Der hat seine ganze Kirchenkarriere, abgesehen von der Zeit in Berlin, in Köln verbracht. Und damals, unter Meißner, war die Linie eigentlich keine Diskussion über Sexualmoral, über Zölibat. Und wenn Missbrauchsbeschuldigungen vorliegen, dann verschweigen, kleinreden, die Opfer ignorieren. Und wenn das nicht geht, dann die aber so ruhig stellen. Keine Öffentlichkeit. Und Wölki hat dann sich, als er begann in Köln 2014, eigentlich nicht offensiv gegen Meißner gestellt. Aber er hat doch so im Habitus versucht, sich von Meißner abzugrenzen, hat sich lockerer gegeben, hat sich mit Schwulen und Lesben getroffen. Und intern hat er, was den Umgang mit Missbrauch angeht, schon etwas verändert. Er hat also auf Prävention gesetzt, auch auf Intervention gesetzt und hat sich die Akten von alten Fällen offenbar kommen lassen. Und dazu gehört laut Information des Stadtanzeigers auch die Akte O. Und das Bistum hat ja dem nicht widersprochen. Und er hat dann entschieden, diesem Fall nicht weiter nachzugehen. Er hat also keine Voruntersuchung eingeleitet und hat das auch nicht nach Rom gemeldet. Das wäre eigentlich
hätte er
Pflicht,
machen müssen,
das nach Rom an die Glaubenskongregation zu melden. Aber er hat gesagt, das bestreitet er ja nicht, er hat gesagt, der Pfarrer sei nicht vernehmungsfähig gewesen. Und was die Situation aber kirchenpolitisch verschärft, ist, dass sich das Kirchenrecht 2019 geändert hat durch eine, ja, ich sag mal, Anordnung von Papst Franziskus. Und demnach, so sagen es zumindest die beiden Kirchenrechtler, die in dem Artikel zu Wort kommen, demnach hatte er spätestens 2019 die Pflicht, diesen Fall in Rom anzuzeigen, auch wenn der Pfarrer, um den es da geht, mittlerweile schon verstorben ist. Aber das war ja das Besondere an diesem päpstlichen Schreiben von 2019, dass das auch für Altfälle galt. Ansonsten macht sich der Bischof der Vertuschung schuldig. So. Und weil die beiden Kirchenrechtler sagen, und die sagen eben, das ist eindeutig, das steht so im Kirchenrecht, Wölki hatte keinen Ermessensspielraum, da milde walten zu lassen. Er hätte das tun müssen, er hat seine Pflicht also grob verletzt, legen die auch noch dar, wer jetzt für ihn zuständig wäre. Und die sagen, das ist der Bischof von Münster.
Okay.
Wölki wiederum hat gestern Abend im internen Kreis, das Video habe ich gestern Abend schon gesehen, hat gesagt, das stimme kirchenrechtlich gar nicht. Für einen Kardinal sei gar kein anderer Bischof zuständig, sondern der Papst. Und er hat sich nach Rom gewandt. Also wir haben hier eine kirchenrechtlich scheinbar etwas undurchsichtige Lage. Man sieht aber natürlich, er gibt den Fall nach Rom. Er sagt so, der Papst ist meine Augenhöhe und der möge jetzt über mich richten. Also da geht es auch nicht wieder alleine um Kirchenrecht und Zuständigkeit, sondern da geht es auch um dieses Symbol. Das hat übrigens ja Stefan Heese, der Erzbischof von Hamburg, auch vor kurzem gemacht. Der war früher Generalvikar in Köln. Der hat auch gesagt, ich kann nicht Richter in eigener Sache sein. Der Papst soll jetzt über mich entscheiden. Also das kommt jetzt in Mode.
Aber was heißt das denn dann? Also das ist diese eine Seite, die kirchenrechtliche Seite, so nenne ich es jetzt mal. Aber es gibt doch auch noch die moralische Seite. Also warum kann Wölki jetzt nicht selbst hingehen und für sich selbst entscheiden oder sagen, zum Beispiel, ich habe da einen Fehler gemacht?
Ja, sollte man meinen, ne, dass man das kann. Also ich würde mal etwas sarkastisch sagen, wenn Gläubige in der Kirche ihre Schuld bekennen sollen, das kommt ja in jeder Messe vor, dann können die jetzt demnächst ja sagen, ich bekenne nicht, ohne dass ein Gutachter über mich gegutachtet hat. Ich muss zuerst mal in mein Gutachten gucken. Und wenn das eben jetzt in Wölkis Fall, sagt eben der Bischof, ja, für mich ist dann der Papst zuständig. Ich kann das selber gar nicht mehr sagen. Ja, für mich sagt das eigentlich, dass diesem Würdenträger die Maßstäbe abhanden gekommen sind. Denn natürlich hat man doch eigentlich Maßstäbe, was in dieser Situation ein anständiges, ein redliches Verhalten sei, was in dieser Situation Aufklärung ist. Und das würde ja zum Beispiel auch bedeuten, mit etwas, das man immer für grundfalsch erklärt, damit dann wirklich auch zu brechen. Er hat ja öffentlich häufiger gesagt, ich will aufklären, ich will tatsächlich darlegen lassen von diversen Anwaltskanzleien, was geschehen ist. Aber als dann der Ernstfall kam und dieses eine Gutachten vorlag, da hat er eben gesagt, nein, also das veröffentlichen wir jetzt nicht. Und erst hieß es aus äußerungsrechtlichen Gründen, dann aus methodisch-inhaltlichen Gründen. Also er macht nicht den Eindruck, dass er wirklich mit dem System Meißner, in dem er groß geworden ist, zu brechen bereit ist. Dass er auch sagen kann, früher war ich da auch gehorsam, ich habe da nicht widersprochen, aber jetzt widerspreche ich eben. Das haben Sie von ihm bisher noch nicht gehört. Im Gegenteil, es gibt eine hohe personelle und auch mentale Kontinuität. Und meiner Ansicht nach ist der Zeitpunkt, Anstand zu zeigen, Moral zu zeigen, längst verpasst. Auch übrigens deshalb, weil er den betroffenen Beirat instrumentalisiert hat.
Das musst du noch mal erklären. Was heißt das, er hat ihn instrumentalisiert?
Naja, er hat ja Ende Oktober gab es eine Pressemitteilung des Erzbistums, in der stand, dass man die Studie oder das Gutachten der Münchner Kanzlei, also das ursprüngliche Gutachten, dessen Veröffentlichung zugesagt war, dass man das nicht veröffentlichen wird.
Da ging es um die Aufklärung
dessen, was geschehen ist. Und es war auch versprochen, dass Namen genannt werden. Und das wurde dann eben mitgeteilt, dass das Gutachten nicht veröffentlicht wird. Und da hat Wölki in dieser Pressemitteilung, wurde er selber zitiert, aber zitiert wurde auch der Sprecher des betroffenen Beirats, der sagt, die Münchner Juristen hätten schlecht gearbeitet. Es stellte sich aber heraus, dass der betroffenen Beirat das Gutachten gar nicht zu sehen bekommen hatte, sondern nur eine anwaltliche Darlegung dieses Gutachtens. Und dann hinterher, nachdem dann die Wellen doch hochschlugen, haben sich ja auch Mitglieder des betroffenen Beirats davon distanziert und haben gesagt, wir sind überrumpelt worden, wir fühlen uns ein weiteres Mal missbraucht. Und ja, da steht jetzt natürlich Aussage gegen Aussage. Der Erzbischof sagt, das sei nicht so. Natürlich sagt er das, dass er die Betroffenen nicht instrumentalisiert habe, sondern dass er für sie das Beste wollte. Aber Betroffene sagen eben, wir wurden da mit einem Urteil über das Gutachten konfrontiert und hatten den Ursprungstext gar nicht gelesen. Also wir wurden da in gewisser Weise vorgeschoben, um eine Meinung, die der Erzbischof, die Bistumsleitung schon vorher hatte, um die sozusagen nochmal zu nobilitieren. Ja? Dass man sagen kann, die Betroffenen, die sehen das doch auch so und da wird doch jetzt mal keiner widersprechen, wenn die das Gutachten auch schlecht finden. Und ich alleine muss ich sagen, dieser Umgang mit den Betroffenen, mit Menschen, die das alles durchgemacht haben, was die durchgemacht haben, allein dieser Umgang wäre für mich eigentlich schon ein Grund, zurückzutreten. Da haben wir noch gar nicht über das, was dann in dem Gutachten stehen muss, haben wir darüber noch gar nicht gesprochen.
Aber wir haben schon gesprochen über den Punkt moralische Verantwortung, der ja auch zentral ist, jetzt eben auch bei diesem Fall, auf den ich gerne noch mal zurückkommen würde. Du hast jetzt gerade schon auch in gewisser Weise von der Basis gesprochen, also auch von den katholischen Gläubigen. Wie reagieren die denn eigentlich im Moment darauf? Was sagen die? Das müsste die doch eigentlich auch in ihren Grundfesten, in ihren Kernüberzeugungen erschüttern.
Also die Basis, so pauschal, die gibt es ja nicht. Es gibt ja Getreue, die sagen, ach, da wird jetzt wieder ein Erzbischof medial geschlachtet, ein tapferer Mann, der für den wahren Glauben kämpft. So hat man das ja bei Meißner auch dargestellt. Also es gibt einen Teil der Basis, der sich komplett immunisiert hat. Dann gibt es diejenigen, die sagen, na ja, also bald ist Weihnachten und Missbrauch ist auch anderswo. Lass uns doch um die Schönen, sollen wir uns doch um die Schönen oder um die guten Dinge sorgen. So. Wie viel die an Prozenten ausmachen, ich weiß es nicht. Was ich aber auch wahrnehme ist, es treten deutlich mehr aus. Das ist der stille Protest. Und es gibt auch vernehmbaren Protest. Zum Beispiel am Sonntag wird es ja eine digitale Dom-Demo geben. Es gibt die Initiative Maria 2.0, die schon lange fordert, raus mit der Akte und die auch ein Beichtmobil aufgestellt hat, in das aber kein Kleriker, keiner der Verantwortungsträger gegangen ist, obwohl es eben am Dom stand. Und ich höre auch häufig von Leuten, die bei der Kirche beschäftigt sind, ja, ich schäme mich dafür. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich diesen Arbeitgeber noch nach außen verteidigen kann. Der macht uns eigentlich meine Arbeit, der macht uns eigentlich unsere Arbeit kaputt. Aber das Besondere ist, das können diese Leute ja nicht öffentlich sagen. Öffentlich sagen die dann das, womit sie von ihrem Arbeitgeber dauerbeschallt werden. Nämlich im März kommt ein neues Gutachten und dann ist es auch gut. Also die Lage ist völlig, völlig uneinheitlich. Nur weil du nochmal das Wort Moral gebracht hast, man muss ja auch sehen, was dem ursprünglichen Gutachten zum Vorwurf gemacht wurde vom Erzbistum und auch vom Erzbischof ist, dass es nach moralischen Maßstäben geurteilt hat und nicht nur nach rechtlichen, also strafrechtlichen und kirchenrechtlichen Maßstäben. Und das ist ja sehr sonderbar für eine Institution, die eigentlich sich doch lange als moralische Instanz gesehen hat, die auch ein moralisches Selbstverständnis hat. Ich denke nur, dass viele Gläubige gar nicht mehr von der moralischen Fallhöhe ausgehen, von der man noch abstürzen könnte. Viele erwarten ja auch einfach nichts mehr, sondern winken nur noch resigniert ab und sagen, ach, ja, schon wieder, was willst du denn überhaupt noch von jemandem, der eine so lange Kirchenkarriere gemacht hat, der so viele Jahrzehnte in der Kirche und in diesem System verbracht hat, was willst du da überhaupt noch erwarten? Aber ich finde eben, was immer wieder deutlich wird, ist ja die Brutalität, die dieses System hat. Das ist jetzt hier, das klingt so nett, das sind Männerbünde und so weiter. Das ist ja auch eine Männerbastion gegen die Opfer. Ja, ein brutales Agieren gegen die Opfer, eine Bastion, die für Betroffene nicht zu knacken ist.
Und aus der eben, das hast du ja gerade schon erwähnt, auch Wölki aus diesem System Meißner, mit dem er eben nicht bricht. Glaubst du denn, Christiane, dass das noch personelle Konsequenzen haben wird für Wölki? Oder ist das eine Frage, wo man sagen kann, kann man jetzt vom jetzigen Standpunkt aus noch gar nicht beantworten?
Ich kann es vom jetzigen Standpunkt aus noch gar nicht beantworten. Ich versuche natürlich manchmal, mich in den Kopf eines Bischofs hinein zu versetzen, sozusagen Maria Wölki. Ja. und da denken doch, wenn ich da jetzt mal ein bisschen spekulieren darf, wie die so denken, glaube ich, dann denkt er, naja, warum soll ich jetzt der sein, der geht? Ich bin doch nicht schlimmer als die anderen. Anderswo wurde vielleicht noch nicht mal mit der Aufarbeitung begonnen, da wurde auch nicht die ganze Wahrheit gesagt, da wurde auch nicht widersprochen. So, ja, dass da so dieses Denken ist, das System funktioniert ja nur, weil alle so agieren. Und warum soll ich jetzt der Depp sein, der als erster zurücktritt und die anderen, die nicht besser sind, die vielleicht nach außen sich ein bisschen besser darstellen, die bleiben. Also dieses Denken, das habe ich jetzt, würde ich jetzt mal Wölki unterstellen. Ja, es ist eine Unterstellung, es ist eine Spekulation. Aber ich fand, man konnte das sehr deutlich herauslesen aus dem Interview, das der Erzbischof von Hamburg gegeben hat, Stefan Heese. Der hat ja im Grunde klar gesagt, ja, ich habe Mitverantwortung, aber ich bin eben nicht der Einzige, der so agiert hat, sondern da hängen schon andere auch noch mit drin. Und wenn ich falle, dann sollen andere aber mitfallen. Und man sieht eben an dieser ganzen Sache mit dem Rücktritt, ne, man kann ja von außen betrachtet fragen, was ist so schwer daran, zurückzutreten? Vielleicht findet man ja noch ein anderes Leben, einen anderen Job oder so. Aber dieses mit dem Rücktritt, das ist in der Kirche ja deshalb besonders schlimm, für diejenigen, die dann zurücktreten müssten, weil sie ihr ganzes Leben da verbracht haben, weil sie das als Familie empfinden, aus der sie nicht verstoßen werden möchten und weil sie sich für etwas Auserwähltes halten. Die glauben ja wirklich, dass sie als Kleriker etwas Besonderes sind, dass sie eine besondere Beziehung haben zu Gott, dass sie einen Ruf ereilt hat und dass das nicht einfach nur ein Beruf ist,
sondern eine Berufung,
den man dann auch wechseln kann.
Das war der Tag und das war dann auch schon wieder die Woche mit der Tag. Kommende Woche sind wir natürlich wieder mit neuen, frischen, hintergründigen Themen hier am Start. Bis dahin erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Und wie immer gilt der tag@deutschlandfunk.de. Das ist die richtige Adresse für Rückmeldungen, Kritik oder Lob. Danke fürs dabei gewesen sein. Mein Name ist Sonja Meschkat.